Danke schön. Ich bin Waka. Ich bin Wardriver, interessiere mich für die Sicherheit von WLAN. So viel dazu. Vielleicht kennen mich ein paar aus dem Wardriving-Forum Deutschland. Ich bin da relativ aktiv, obwohl das Forum ja so ein bisschen einschläft. Aber genau. Ich möchte euch heute ein bisschen was über WPA 2 erzählen oder WPA erstmal vorneweg. Dazu habe ich meinen Vortrag in die folgenden Punkte gegliedert. Zum ersten möchte ich halt WPA oder WPA 2 vorstellen, wie es dazu kam. Und dann die einzelnen Modi vorstellen. Die wichtigste Sache, dieser Four-Way Handshake. Vielleicht kennen das ein paar von Leute von euch schon, die sich da mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben. Wie man mit diesem Four-Way Handshake das Passwort gegebenenfalls recovern kann, falls man es doch mal vergessen hat oder also falls man doch mal dazu gekommen ist, das Standardpasswort zu ändern. Dann die einzelnen Schritte, die da gegebenenfalls möglich sind, Brute Force, Wörterbuchangriffe, Rainbow Tables, solche Geschichten. Dann das ganz große Thema und besondere Thema WPS und wie es denn euch quasi in den Rücken sticht. Das schöne Thema Standardpasswortgeneratoren. Viele Hersteller nutzen sie. Wahrscheinlich wissen das auch schon ein paar von euch. Ganz großes Thema Easybox und Vodafone. Und noch weitere Möglichkeiten, gegebenenfalls euer Passwort wiederherzustellen, falls ihr es denn vergessen habt. Die Vorstellung WPA 2. WPA steht für Wi-Fi Protected Access, wurde 2004 als Quasi-Standard aus dem IEEE 802i-Draft erstellt. Warum vorher, bevor der Draft beziehungsweise warum der IEEE-Standard überhaupt fertig wurde? Und zwar ist WEP zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon bekannterweise gebrochen gewesen. Es gab verschiedene Paper dazu. Die üblichen Verdächtigen waren halt wieder Shamir und Co., die den RC4 sich mal angeguckt haben und da herausgefunden haben, dass WEP vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Und dann kam auch noch später der Erik Tews mit dem PTW-Attacke, mit der PTW-Attacke, um aus wenigen Paketen schon das Passwort wiederherstellen zu können. Deswegen hat sich die Wirtschaft, insbesondere die Wi-Fi Alliance, genötigt gesehen, aus dem Draft, den sie zu dem Zeitpunkt schon hatten, WPA, also der erste Standard, zu veröffentlichen. Es ist erstmal ein Quasi-Standard geworden und wurde dann später durch den IEEE 802.11i-Standard abgelöst. Das ist dann der fertige Standard gewesen, aber hat halt große Teile von WPA inne. So viel hat sich da auch nicht geändert, aber dazu später mehr. Neuerungen gegenüber WEP waren die Anwendung eines Password-Based Key Derivation Function 2 Algorithmus, der aus einem Passwort einen Hash-Wert generiert hat. Dieser Pre-Shared Key genannt. Also ich möchte ja explizit auf WPA Plastikboxen eingehen und nicht auf den Enterprise Standard. Und dafür gibt es dann obendrauf noch die EAP oder in dem Fall Extensible Authentication Protocol over LAN. In dem Fall eher über WLAN, aber das Prinzip ist das gleiche. Für die Authentifizierung gegenüber dem Access Point beziehungsweise der Access Point gegenüber dem Client. Das wurde angewandt und zusätzlich wurde anstatt von CRC 32 der Message Integrity Check hinzugefügt. Bei WPA war das der Michael Algorithmus und im WPA 2 war es dann CBC MAC, um die herzustellen. Aber genau, da gab es dann die zwei Modis. Einmal TKIP, das ist das Temporary Key Integrity Protocol. was bekannt war als WPA oder das Counter-Mode-CBC-MAC-Protokoll, was dann später WPA2 genannt wurde. Nicht verwirren lassen, in WPA2 gab's CCMP auch schon. Allerdings ist es noch nicht mandatory gewesen. Genau. Kommen wir zu TKIP. Die Besonderheit hier ist, dass RC4 weiterhin benutzt wurde, ähnlich wie bei WEP. Der Unterschied oder der Grund dafür ist, dass die Hardwarehersteller noch nicht so weit waren, das in ihre Chips zu gießen. Deswegen wollte man so eine Art Übergangsmodus schaffen und hat halt diesen RC4-Algorithmus in der Hardware weiterhin verwendet. Wie man hier sehen kann, ist RC4 immer noch der Hauptverschlüsselungsalgorithmus. Neu ist allerdings, dass die Keymixing-Phase dazu kommt, um das Passwort mit Temporärschlüsseln zu versehen und nicht mehr so, wie es bei WEP üblich war, das Passwort direkt mit dem Initialisierungsvektor in den Datenstrom mit eingegangen ist. Zusätzlich hinzu wurde der Michael-Algorithmus erfunden oder extra für WPA entwickelt, um so ein paar Unzulänglichkeiten, gerade was so Replay-Angriffe angeht, zu deckeln. Auch dieser Algorithmus geht als nicht mehr sicher. Ich höre mich jetzt. Geht als nicht mehr sicher. Es gibt diesen sogenannten Funhöf-Piesens-Angriff, der eigentlich basistechnisch darauf basiert, dass Angriffe, die bei WEP schon in irgendeiner Art und Weise funktioniert haben, insbesondere der Fragmentation-Attack, also die Fragmentierung von Paketen, wiederverwendet wurde, um RC4 explizit anzugreifen. Dadurch hat man den Vorteil, oder beziehungsweise den Vorteil nicht, sondern dadurch taten sich die Sicherheitslücken auf, dass man Pakete injecten konnte, also quasi in den Stream reinpacken konnte, in den verschlüsselten Stream. Und auch Angriffe, dass man diesen internal state des Michael Algorithmus resetten konnte. Das heißt, man kann damit die Verbindung vom Access Point zum Client mithören oder entschlüsseln, weil man die Verschlüsselung in dem Sinne zurücksetzen kann und man weiß, zu welchen Zeitpunkten welcher Verschlüsselungsteil verwendet wird. Weil der verändert sich ja jedes Mal mit dem Schlüssel an sich und mit einem weiteren Zähler, der hier mit eingeht, und die Daten kann man so entschlüsseln. Die nächste Stufe oder der Grund, warum das abgelöst wurde, weil auch bekannt wurde, dass TKIP unsicher war, hat man denn CCMP oder Counter-Mode Cipher Blockchaining Message Authentication Code Protocol, CCMP klingt ein bisschen schöner, verwendet, um die Klartextnachrichten mit AES 128 zu verschlüsseln, und man hat sich den CBC-MAC benutzt, um die Integrität der einzelnen Pakete weiterhin zu gewährleisten. Bisher sind keine öffentlich bekannten Sicherheitslücken bekannt, auch mir nicht. Also in dem Fall sage ich mal, kann man das erstmal für den Soho-Bereich sinnvoll erachten und ist auch allgemein vom Standard auch so vorgesehen, dass es TKIP an sich ablöst und man sollte genau CCMP benutzen gegenüber TKIP aufgrund des gesagten Angriffs auf TKIP. Jetzt der Four-Way-Handshake, der macht das alles ein bisschen interessanter, weil was bringt es einem, wenn man authentifiziert ist und jedes Mal ein neuer Schlüssel generiert wird, dann kann man halt für eine gewisse Zeit wenn man den temporären Schlüssel erraten kann, die Daten gegebenenfalls entschlüsseln. Aber das ist abhängig vom einzelnen Client. Das heißt, man bricht in dem Sinne nur die Verschlüsselung zwischen Access Point und einem Client. Es wird ein einzelner Session Key für jeden einzelnen Client erzeugt. Und wie der erzeugt wird, sieht man grob hier. Also das 802.1x-Protokoll, was auch über LAN funktioniert, sieht vor, dass die Station sagt, ich möchte mich mit dem Access Point verbinden. Dann sendet der Access Point eine Number Use Once hin, die Anons. Und aus diesen Informationen und einer S-Nons, die der Station ja schon bekannt ist, weil sie generiert ihn selber, kann die Station den Pairwise Transient Key erzeugen, der dann später für die gesamte Kommunikation verwendet wird. Wenn man jetzt einen Angriff auf die Verbindung machen würde, um die Verschlüsselung zu brechen für eine gewisse Zeit, dann ist es das Problem, dieser Schlüssel wird durchschnittlich alle 3600 Sekunden, also alle Stunde, neu generiert. Das heißt, man hat maximal eine Stunde Zeit, den Schlüssel zu brechen, um dann die Kommunikation für den Rest der Zeit beziehungsweise auszulesen. Dann wird wieder ein neuer PTK generiert. Und interessant hierbei ist auch dieser sogenannte MIC. Das ist der Integrity Code, der jedem Paket angehängt wird. Und der Code ist dazu da, die Integrität, wie gesagt, sicherzustellen. Und diesen kann man auch verwenden, denn später im Brute Force zu ein. Da gibt es eine Frage, ja? Mal vielleicht das Mikro. Haben wir das hier? Kann man jemand das durchreichen? Voilà.
Test, Test. Test, Test. Gibt es irgendeinen besonderen Grund, dass es nicht interessant ist, einfach auch Vergangenheit, also Aufzeichnungen damit dann zu entschlüsseln, also hinterher?
Es erzeugt ja jedes Mal einen neuen Code, einen Session-Code, und das heißt, man müsste den wie immer wieder brechen. Und man könnte, wenn man die Verschlüsselung hergestellt hat, beziehungsweise die einmal gebrochen hat für diese gesamte Zeit, ich sag mal jetzt 3600 Sekunden, dann ist es, dann kann man halt die 3600 Sekunden mitlesen, und man müsste halt für die Perioden davor, die man aufgezeichnet hat, müsste man dann jeweils den PTK brechen. Und wir werden gleich sehen, dass das nicht ganz so einfach ist, weil diese A-Nonsen und S-Nonsen, die muss man alle mit aufgezeichnet haben, sonst wird es extrem schwierig, das wiederherzustellen. Also es ist wirklich nicht einfach, und es ist rechentechnisch sehr aufwendig, das wiederherzustellen. Also ist der Ansatz eher, ich versuche, das Passwort zu brechen, weil von diesem Punkt aus brauche ich nur noch die A-Nons und die S-Nons, um jeden nachfolgenden Traffic, wenn ich diesen Four-Way-Handshake habe, wiederherzustellen. Also man kann ab dann, wenn man das Passwort hat, alles mitlesen, wenn man denn den jeweiligen Four-Way-Handshake hat.
Aber in die Vergangenheit nur, wenn man auch die Nonsen aufzeichnet?
Genau. Es ist nur möglich, nur dann...
Die kriegt man normalerweise nicht, oder?
Nee, genau. Also rückwärts zu rechnen ist extrem schwierig, weil die, muss ich jetzt lügen, ich glaube, die sind 512 Bit lang, das Stück. Also es ist schon ein sehr, 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 sehr langer Code.
Okay.
Gut. Okay. Frage? Noch eine Frage?
Ist es an?
Ja. Ja.
Verstehe ich das richtig, dass ich aber aus A-Nons und S-Nons direkt den PTK berechnen kann?
Nein.
Es ist nicht sowas wie Diffie-Hellman.
Es ist nicht so, dass man aus Anons und Esnons direktes raushängen kann, da komme ich gleich zu.
Mhm. Okay.
Und zwar geht da noch mit diesem PBKDF, also mit dem Code, dass das Passwort verwürfelt wird, das geht noch mit ein, dieser Pre-Shared Key.
Ja, klar. Aber wenn ich das habe, dann kann ich aus den beiden Sachen
direkt man muss den aber diesen
VWA Handshake nicht wie bei Diffie-Hellman, wo ich die Übertragung belauschen kann, aber trotzdem nichts über den Schlüssel weiß.
Also wenn man den Four-Way Handshake verpasst hat, ist es extrem schwierig, das wiederherzustellen. Okay. Genau, also man braucht die. Okay, gut. Noch eine Frage, okay. Also ich bin auch danach noch da, also es ist nicht so, dass ich den wegwähle.
Eigentlich brauche ich aber nur die ersten beiden Pakete, oder? Also ich meine, es gibt den PTK und den GTK.
Mhm. Aber wenn der GTK wird sowieso verschlüsselt übertragen.
Okay.
Das heißt also, am wichtigsten sind eigentlich diese beiden Pakete, weil die Nonsen extrem wichtig sind und man braucht eigentlich zum Wiederherstellen nur diese beiden Pakete und ganz wichtig ist die MIG. Weil die, da kommen wir gleich zu, die MIG ist halt das, wogegen ich das checke, ob ich das richtige Passwort habe. Genau, da wir jetzt sowieso schon zu dem Thema gekommen sind, können wir auch gleich mal nachgucken, wie wir denn da hinkommen zum PTK. Und zwar brauchen wir zunächst die PBKDF-Funktion. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Algorithmus, der zweimal eine HMAC SHA1, wie man hier sieht, verwendet und aus dem Secret und dem Value Werte generiert. Zweimal, weil ein Teil mit der SSID verwendet wird, wie man hier sieht. Die SSID geht auch mit ein. Da kommen wir später zu, wenn die Rainbow Tables berechnet werden sollen. Das ist unser Salt. Interessant ist, dass laut WPA-Standard nur die Zeichen von 0x20, also Leerzeichen bis 0x7e, weiß ich jetzt nicht, welches Zeichen das ist, aber insgesamt nur 96 Zeichen verwendet werden können. Also das sind Printable Characters. Und hier kommt der eigentliche Knackpunkt. Und zwar sind das insgesamt 8192 Aufrufe für ein Passwort. Das macht das alles extrem aufwendig. Und der herauskommende Pre-Shared Key, also wir reden hier von WPA PSK, ist 256 Bit lang. Dieser Wert geht hier ein mit dem String Pairwise Key Expansion. Und verwendet hier die Anons und die Snons und jeweils die größere bzw. kleinere davon. Und die MAC-Adressen. Die MAC-Adressen beider Stationen. Die gehen mit in die Berechnung ein. Das heißt, es existiert ein Session Key zwischen dem Access Point bzw. der einen Station und der anderen Station. Das heißt auch, dass jeder Client einen anderen Session Key bekommt gegenüber dem Access Point. Das heißt, der Access Point muss sich dann in dem Fall alle Schlüssel merken, mit wem er überhaupt redet. Wenn er diesen dann generiert hat, und zwar hier unten sieht man, dass noch ein paar hinzukommen, ein paar Runden, in dem Fall für CCMP brauchen wir nur 384 Bit, das heißt drei Runden mehr, für TKIP sind es fünf Runden mehr, aber die fallen nicht groß ins Gewicht, weil hier der Großteil generiert wird. Der Pairwise Transient Key ist dann eigentlich besteht aus drei Teilen. Und zwar dem AirPoll Key. Das ist, um die Daten beziehungsweise zu signieren, welche Möglichkeiten der Kommunikation sie haben, welches Protokoll sie verwenden, welche Verschlüsselung sie verwenden und so weiter und so fort. Also darum ist es unabhängig, ob das nur WPA oder WPA2 ist. Dieses Prozedere des Four-Way Handshakes ist bei beiden gleich. Das ist bisher auch die einzige Angriffsmethode, die auf WPA PSK oder die bei WPA PSK bekannt ist. Dann kommen die nächsten 128 Bit ist der AirPoll Key. Dann bei TKIP ist das nochmal 256 Bit dran. Das ist der Michael TX und RX Key. Nur zur Information, Der wird bei TKIP verwendet, bei CCMP ist es der 128-Bit Verschlüsselungsschlüssel. Genau. Viel Mathematik zu wissen ist, wie stellen wir das wieder her? Oder beziehungsweise, wie kommen wir wieder an das Passwort? Und zwar nehmen wir jetzt mal die Blackbox an. Das ist der gesamte Durchlauf von PSK-Generierung mit dieser PRF-Funktion und den einzelnen Bits. Was ist uns bis dahin bekannt? Und zwar die SSID aus dem Broadcast kennen wir. Oder aus der Anmeldung gegenüber dem Access Point ist uns bekannt. Wenn wir den Four-Way-Handshake haben, natürlich die Anons, die Snons und die beiden MAC-Adressen. Was uns jetzt eigentlich noch fehlt, ist das Passwort selbst. Das Passwort selbst wissen wir ja, ist mit PBKDF2 oder geht in die PBKDF2-Funktion ein und wird deshalb schwierig. Wenn wir den PTK berechnen, sehen wir das daran, dass die Original-MIG unserer berechneten MIG entspricht. Und zwar nehmen wir die Daten aus dem zweiten Paket des Four-Way-Handshakes und jagen das durch die MIG-Funktion und erhalten dann eine MIG. Wenn die übereinstimmt, haben wir das richtige Passwort gefunden. Wenn nicht, dann halt nicht. Genau, also das Passwort fehlt. Und hier habe ich mal eine kurze Übersicht der einzelnen Möglichkeiten aufgezeigt, wie es denn aussieht, wie schnell denn man PBKDF2 knacken kann, beziehungsweise berechnen kann. Und zwar eine normale CPU heutzutage schafft so zwischen 1K und 10K Hashes. Basis ist hier für Hashcat, Open OCL Hashcat, CUDA Hashcat und was es da alles gibt. Es ist zurzeit der schnellste Cracker für diese Geschichte. Eine Grafikkarte, also GPUs kann man dafür auch verwenden, ist so vergleichsweise die Radeon R9 290X und die GTX 970 von Nvidia. Das Interessante dabei ist, dass Nvidia bis vor kurzem gerade so bei Integer-Berechnungen nicht so schnell war. Das haben sie deutlich aufgeholt und sind jetzt ungefähr gleichwertig. Und da sind wir bei 170 Kilohashes pro Sekunde, was jetzt ja nicht so toll ist. Normalerweise kann man so sagen, eine CPU schafft heutzutage mit MD5 100 Millionen Durchläufe pro Sekunde. Das heißt, das ist schon echt langsam für eine GPU, dass sie nur 170 Kilohashe schafft. Dann haben wir noch die Amazon Cloud-Berechnungsmethode. Die hat auch GPUs und die größte Version, die zurzeit bekannt ist, die G2.8 Extra Large. Die hat 4 Instanzen einer GPU, die jeweils nur gerade mal 45 Kilohashe schafft. Die Summe ist da ungefähr 180 Kilohashes und eine Stunde kostet aber schlanke $2,60. So, jetzt wissen wir ungefähr so, Mensch, können wir ja mal Brute-Forcen machen. Und das tun wir auch. Und ein normales Fritzbox, Default-Passwort ist 16 Ziffern. Und 16 Ziffern sind schlanke 10 Milliarden Kombinationen. Das heißt, bei einer normalen GPU, bis alle Kombinationen durchprobiert wurden, 1864 Jahre, im Mittel also 932 Jahre. Das lohnt sich. Oder auch nicht. Wenn jetzt einer fragt, naja, dann könnte ich doch halt Amazon Cloud benutzen und so weiter. Das hier muss man trotzdem bezahlen. Egal, wie viele Instanzen man davon hat. Das wird teuer. Das wird richtig teuer. Kostet halt ein paar Millionen im Zweifelsfall für ein Passwort. So, was haben wir da als Alternativen? Das ist der Wörterbuchangriff. Also man hofft darauf, dass jemand sein Standardpasswort auf den Namen seines Haustiers oder was weiß ich geändert hat. Hat man eher nicht so Erfolg mit, weil der normale Nutzer, was macht der? Der schaltet das Ding an, läuft, alles gut. Also Standardpasswörter sind häufig, sehr häufig. Meist erkennt man das auch daran, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, doch mal seine SSID, also den Netzwerknamen, den man so angezeigt bekommt, zu verändern. Also ja, kann man machen. gibt es auch Tools für. In dem Fall kann man John the Ripper benutzen, für wenn man ein großes Wörterbuch hat, kann man das noch aufblähen durch irgendwelche Regelsysteme, kann man halt noch mehr Passwörter oder so draus machen, um sie auszuprobieren. Aber im Allgemeinen nimmt man da Tools wie AirCrackNG, das ist halt das bekannteste Tool, um gerade WEP zu brechen. Dann gibt es GPU-Systeme, die deutlich schneller sind als eine CPU, haben wir ja davor gesehen. Was so der State of the Art ist Hashcat, in dem Fall, wie schon gesagt, OpenCL Hashcat, Nvidia Hashcat oder CPU Hashcat oder normal Hashcat und wie sie nicht alle heißen. Die sind bisher meiner Erfahrung nach die schnellsten, aber schaffen halt immer noch diese 170.000 Kilohashes, 170 Kilohashes pro Sekunde. Also bringt nicht so viel. Okay, nee. So, was haben wir als nächstes? Ja, kann man ja Rainbow Tables vielleicht benutzen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Man berechnet einmal die Geschichte und guckt halt nach. Das gibt's auch. Und zwar die Church of Wi-Fi hat da mal was generiert. Die ist 33 GB groß und umfasst gerade mal 1 Million Passwörter bei 1000 Standard-SSIDs. Das lohnt sich nicht so, weil die SSID als Salt benutzt wird. Und wie wir alle wissen, findet man ja großteils WLAN, irgendeine MAC-Adresse und so weiter und so fort. Das heißt, man müsste gegebenenfalls für die WLAN-Versionen mit den MAC-Adressen jeweils eine eigene Rainbow-Table generieren. Wer darauf trotzdem Lust hat, kann mit GenPMK seine eigene Rainbow-Table generieren. Soweit ich weiß, hat das noch niemand gemacht, weil er gemerkt hat, das lohnt sich nicht so ganz, weil wenn man die SSID kennt, diese 100 Millionen Passwörter durchzuprobieren, jetzt rechnen wir mal nach, 170.000 oder 170.000 Hashes pro Sekunde, 10 Sekunden erhält man dadurch. Dadurch ist so ein Time-Memory-Trade-Off nicht so gegeben. Das heißt, Rainbow Tables will man an sich nicht haben. Also, das ist ja alles doof. Was machen wir denn jetzt, um gegebenenfalls doch irgendwo ranzukommen? Und zwar haben sich da die cleveren Entwickler was ausgedacht. Und zwar haben sie WPS eingeführt. Da ist es das Tolle, dass es da verschiedene Arten gibt. Und zwar ganz beliebt WPS-PIN, eine 8-stellige PIN. Jetzt rekapitulieren wir nochmal. WPA-Passwörter mindestens 8 Zeichen lang bis 63 Zeichen. Ja, dann nehmen wir doch mal was kleiner ist, nur aus Zeilen besteht. Super. Dann gibt's noch die Push-Button-Methode, dass man halt auf den Knopf drückt auf beiden Seiten und dann haben sie 2 Minuten Zeit, sich zu finden. Dann tauschen sie das Passwort aus. Super. Ganz toll. Und halt bei Druckern ganz üblich halt NFC. Gut, Drucker, Zugang. Ja, wenn du nah genug rankommst, ist ja Near-Field-Communication. Genau. Also das Schlimme daran ist, wenn WPS ist bei quasi allen modernen Routern da und es ist standardmäßig aktiviert. Jetzt gibt es natürlich auch Sonderfälle, die besonders toll WPS implementiert haben, und zwar WPS-PIN. Und da gibt es noch wieder Fälle, die das besonders toll gemacht haben, und zwar ist die Implementierung, dass es keinen Lockdown gibt. Das heißt, man kann probieren. Aber das wäre ja noch zu schwierig. Also hat man sich gedacht, macht man bei WPS legt man noch eine Schippe drauf. Und zwar, wie man hier sieht, wird zuerst die ERP-Initialisierung gesendet, dann sendet man die ersten 4 Ziffern. Der sagt dann, oh ja, das finde ich gut. Wie, die ersten 4 Ziffern? Und dann hängt man noch welche irgendwie beliebige 4 dran. Und der sagt einem, ja, die ersten 4 waren gut, die letzten 4 nicht so. Ja, also macht man nicht 10 hoch 8 Möglichkeiten, sondern macht halt einfach 2 mal 10 hoch 4. Super. Jetzt legt man noch eine Schippe drauf, und zwar ist die letzte Ziffer eine Checksumme. Da sind nur noch 11.000 Kombinationen. So. Und wenn jetzt noch die schlechte Implementierung dazukommt, dann ist es halt so, dass man halt 11.000 Kombinationen durchgängig ausprobieren kann, ohne dass ein Lockdown stattfindet. Kann man machen. Zum Beispiel mit dem Tool Reaver. Das macht sowas und probiert halt nach und nach die Kombinationen durch. Bekanntes Beispiel: Easybox. Kommt heute noch ein paar Mal. Also das ist so der Goldstandard unter den WLANs, sage ich mal, wenn ihr eine Easybox in der Nähe habt. Ja. Gut. Also noch geiler ist ja, 11.000 ist eigentlich immer noch zu viel. Also generieren wir doch die PIN anhand eines Algorithmus. Kommt da nie einer drauf. Ist ja Security by Obscurity. Und wenn jemand den rausfindet, ist schon ein bisschen doof, wenn man die aus einer MAC-Adresse zurückrechnen kann, weil die MAC-Adresse ist ja bekannt aus dem Broadcast. So, ja, ganz toll. Ach so, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Geht, ja? Okay. Test.
So, jetzt?
Ja.
Okay. Ich habe zwei Fragen, und zwar einmal, wie viel älter ist denn WPA an sich im Gegensatz zu WPS? Also das, so wie du es so gesagt hast, klingt das, als wäre WPS einfach so ein Add-on, was man irgendwann entwickelt hat und dazugefügt hat?
Ja, genau. Der Grund war, du kannst ja den Leuten nicht beibringen, dass sie irgendwie ein 16-stelliges Passwort sich merken müssen. Also machen wir doch lieber eine Ziffer, weil 8 Ziffern kann man sich besser merken als 63 Zeichen im Zweifelsfall. Und genau da liegt der Knackpunkt, weil egal wie lang euer Passwort ist, angenommen WPS-PIN ist an und ihr seid aber irgendwie clever und macht da irgendwie ein 63-stelliges Passwort drauf. Mega, mega komplex, richtig krass. WPS-PIN bricht euch das Genick. Also WPS ist so, glaube ich, in Security-Kreisen so der absolute Tod. Ich glaube, das konnte man auch gut erkennen. Aber ich glaube, du wolltest noch eine weitere Frage stellen. Engineering, keine Ahnung. Also waren wahrscheinlich Leute, die sich über Security nicht groß Gedanken gemacht haben. Also warum das so gekommen ist, weiß ich nicht. Convenient. Und Convenience ist halt immer diametral zu Security.
Wir haben WPA verkaufen und haben sich aber gedacht, Verschlüsselung muss einfacher werden.
Verschlüsselung muss einfacher werden. Ja, ist ja denn. Ist ja dann auch einfacher geworden. Die Frage ist nur für wen? Wahrscheinlich für beide Seiten. Genau. Also der Einwurf war, beziehungsweise Verschlüsselung musste einfacher werden, deswegen hat man das eingeführt. Auf eine gewisse Art stimmt das auch. Ja, genau. Kommen wir nur zu einem interessanten Punkt. Und zwar gibt es bestimmte Hersteller, die wollen sich etwa ein paar Cent sparen und sparen sich somit einen Schritt bei den Werkseinstellungen und liefern die mit einem Algorithmus aus, der aus irgendwas ganz unique, einer MAC-Adresse zum Beispiel, ein Passwort generiert, WPA-Passwort. Das drucken sie hinten drauf und es bleibt dann da stehen. So geschehen bei vielen Acadian-Boxen. Vodafone Easybox, haben wir heute schon mal gehört. LSO2-Boxen, viele. Alles Acadian-Router dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ganz am Anfang hatte ich ja mal gezeigt, so die häufigsten drei Routerhersteller, AVM ganz oben in Deutschland. Danach kommt Acadian mit fast gleich so vielen, ungefähr 2 Millionen Routern. Die durch Wardriving gefunden wurden, muss man dazu sagen. Und der dritte Hersteller ist D-Link. D-Link ist auch nicht so bekannt für besonders sichere Router. Ja, ich habe noch keine, dazu muss ich sagen, ich habe noch keine AVM-Box erlebt, die bei WPA geschlampert hat. Also klare Kaufempfehlung. Genau. Im März 2012 Also der Fuck-up geht weiter. Im März 2012 wurde von dem guten Wotan mal geschaut, wie das denn so abläuft mit den Default-Algorithmen. Und der ist über ein Patent gestolpert, in dem Acadian beschrieben hat, wie sie denn eine neue Methode einführen wollen, wie man denn halt irgendwie Geld sparen könnte, indem man halt das WPA-Passwort anhand eines Algorithmus generiert. Patent, öffentlich, super. Genau, hat natürlich auch genauso funktioniert wie beschrieben. Wurde dann von Vodafone oder beziehungsweise von dem Herrn Fieböck denn in der Firmware nochmal nachgeschaut, und der hat herausgefunden, dass das nicht nur das WPA-Standardpasswort da über die Mac generiert wird, sondern auch das WPS-PIN-System. Das heißt, selbst ein User, der so clever war, das auf 63 Stellen oder was weiß ich zu ändern, schon wieder WPS-PIN, ganz schlecht. Ja, und dementsprechend gab es dann halt im Ende 2013 einen Patch von Vodafone, was sie dann getan haben. Sie haben überlegt, was können wir denn ändern, ohne dass unsere User was von merken? Das sowieso. Das haben sie von vornherein gemacht. Aber Obfuscating funktioniert halt immer gut, wie man weiß. Nicht. Und das Ding ist halt, wenn man die SSID ändert, also den Netzwerknamen, kommen die Leute nicht mehr rein. Wenn man das Passwort ändert, kommen die Leute nicht mehr rein. Also was macht man? Man ändert die MAC-Adresse. Also was der Patch war, sie haben einen Algorithmus entwickelt, der beim Booten aus der alten MAC-Adresse mit der Seriennummer, die auf dem System war, eine neue MAC-Adresse generiert. Ja. Gut, jetzt kann man da mal nachgucken, wie die das machen. Habe ich dann auch mal gemacht. Und im Endeffekt ist dabei rausgekommen, dass, jetzt kommt ein bisschen was dazu, und zwar ein bisschen Code. Sie haben einen Wert genommen, den sie irgendwie generiert haben. Ist mir erstmal egal wie. Dann nehmen sie 4 Ziffern aus der Seriennummer, verwurschteln den ein bisschen, machen MD5 drüber und nehmen da ein paar Zeichen raus. Sind erstmal, also theoretisch schon echt viel, also bei MD5 100 Millionen Hashes pro Sekunde. Okay, dauert 30 Minuten. Schon mal nicht schlecht, also kann man so sagen. Das Passwort ist aber vorher gleich geblieben. Der Patch wurde eingespielt, und beim Booten nehmen sie die Mac, die gespeichert ist, und haben dann, es wird bei jedem Booten neu generiert, schon, stimmt ja, aber immer wieder auf den gleichen Wert, weil die Seriennummer verändert sich ja nicht. Und die Mac-Adresse, wo es herkommt, auch nicht. Also sie benutzen die alte Mac-Adresse, um das Passwort halt weiterhin zu generieren, aber sie verwurschteln danach ganz verrückt die Mac-Adresse, wie hier beschrieben. Der Algorithmus ist natürlich weiterhin der gleiche. Also, jetzt mal überlegen wir mal, was verwenden die hier überhaupt von der MAC-Adresse? Die letzten 4 Octets, Moment. Oder letzten 2 Octets, glaube ich. 16 Bit. Also insgesamt heißt das für diesen Typ Easybox gibt es genau sage und schreibe 65.336 Möglichkeiten. Was? 506, oh ja, genau, dauert viel länger dadurch. Nee, genau. Ja, Möglichkeiten. Da steht's ja auch. Und die kann man gegebenenfalls auch vorher, wenn man hier beliebig MAC-Adressen reinpumpt, kann man ja sicher so ein Wordbook generieren. Jetzt wissen wir, eine GPU 170.000 Hashes pro Sekunde. Sitzt hier auf einer Arschbacke ab. Also dauert nicht mal eine Sekunde, um das, wenn man den Four-Way-Handshake hat, zu knacken im Zweifel 2. Aber das ist ja nicht handykompatibel. Das ist ja doof, ne? Also guckt man sich mal an, wenn man hier verschiedene MAC-Adressen reinspeist, dann kommen halt so bestimmte Teile raus. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man hier mal nachguckt, gibt es noch einen Punkt, den ich hier noch nicht drauf habe. Und zwar ist der Teil der MAC-Adresse wird auch als Teil der Seriennummer verstanden. Das heißt, da gibt es noch ein paar Übereinstimmungen. In dem Fall sind es zwei Ziffern der Seriennummer. Und die kann man nehmen, um die Menge einzugrenzen. Und wenn man die Menge eingrenzt, guckt man halt nach. Man schmeißt verschiedene alte MAC-Adressen rein, guckt mal nach, ob die neue MAC-Adresse, die uns ja bekannt ist, rauskommt. Und wenn man das mal tut, dann kommen halt irgendwie nur noch 1 bis 3 Möglichkeiten raus. So, 1 bis 3 Möglichkeiten heißt 1 bis 3 Passwörter, heißt 1 bis 3 WPS-Pins. Das hast du alles gemacht, ohne mit dem Gerät gesprochen zu haben. Weil du brauchst bloß die neue MAC-Adresse, die man übrigens daran erkennt, dass sie gegenüber einer alten MAC-Adresse um 2 erhöht wurde vorne. Das heißt, man kann sie auch noch unterscheiden. genau. Das braucht man.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem WPS. Weißt du, bei welchen Routern ein eigenes Passwort generiert wird und bei welchen Routern der normale PSK übergeben wird? Also ich habe da mal gehört, dass wenn du WPS machst, ob jetzt PIN oder Push-Button, dann wird ein Teil vom PSK übertragen.
Das ist doch aber nur, wenn du die richtige PIN bzw. die Push-Button-Methode richtig gemacht hast. Und das machen die über EAP. Das heißt, du könntest sie entschlüsseln, das ist aber, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also mitschneiden, glaube ich, funktioniert nicht so gut in dem Fall. Das habe ich aber bisher noch nicht so mitbekommen, also weil um mich herum gefühlt alles so Push-Button ist und Easy-Boxen braucht man nicht groß mit, weil da weiß man ja ungefähr, was da rauskommt im Zweifelsfall. Genau. Jetzt ist aber die große Frage. Ist ja schön und gut, aber wie findet man sowas eigentlich? Ja, und da gibt es so ein Schema F, sage ich mal. Also man fängt dann halt so an, guckt sich erstmal UART an. UART ist halt irgendwie so ein 4-Pin. Manchmal sind sie halt rausgeführt mit den einzelnen Pins. Das ist besonders freundlich für den Hacker, danach zu gucken. Erstmal braucht man natürlich das Gerät. Das ist natürlich Voraussetzung. Hier wäre ein ROM. SOC, RAM ist alles klar. Der ROM fehlt hier, weil ich den ausgelötet habe mit Heißluft. Das Problem daran ist, man bekommt nämlich bei so OEM-Routern ganz selten die Firmware. Also die Alice-Router, da kann man die Firmware erst dann runterziehen, wenn man sie analysiert hat und gefunden oder den FTP-Server, wo die liegen, gefunden hat. Dort bekommt man dann die Firmware, aber dann ist ja der ganze Spaß schon vorbei. Genau. Also, zweiter Punkt, Firmware auftreiben. Jo. Download der Herstellerseite, bei OEM-Routern eher selten. Per UART über den Bootloader runterziehen, die Möglichkeit gab es bei diesen Routern auch. Habe ich leider zu spät erfahren, deswegen fehlt er hier. Über JTAG gibt es auch die Möglichkeit, habe ich bisher aber leider noch keinen Erfolg gehabt mit, weil oftmals JTAG abgeschaltet wurde, weil es GPIO-Pins sind, die auf solchen Geräten eher kostbar sind und die nach dem Booten meistens umgeschaltet werden. Also entweder mit Glitching könnte man da was machen, aber habe ich bisher noch nicht geschafft. Oder direkt vom ROM-Chip, das habe ich hier gemacht. Genau. Wenn man denn den ROM in irgendeiner Art und Weise hat, ausgelesen oder per Bus Pirate oder per Raspberry Pi auf den SPI-ROM drauf, um den auszulesen, dann kann man halt diesen ROM analysieren. Die üblichen Verdächtigen sind hier Strings, um nachzugucken, was da drin steht. Da würde man zum Beispiel auch den FTP-Server mit seinen Zugangsdaten finden, um sich das Original-ROM nochmal zu ziehen. Oder wenn es ein Update gibt, das Update. Zum Beispiel. Dann Binwalk, sehr, sehr gute Software, empfehle ich jedem, der einen ROM rumzuliegen hat. Das ist halt ein File auf Steroids, kann man sagen. Also das ist sehr gute Software, die analysiert nämlich oder geht die Software durch und guckt nach bestimmten Magic Numbers und nach Headern, um LZMA Blobs rauszuextrahieren und entpackt die einem dann noch schön mit bestimmten Tools, mit 7-Zip zum Beispiel, um das SquashFS rauszukriegen, um die Binaries rauszukriegen und so weiter und so fort. Habe ich halt immer verwendet, ist super. Hexdump und ja, File halt. Aber wenn man Binwalk hat, braucht man File eigentlich nicht mehr. Also das ist schon ein sehr, sehr schönes Tool. Und wenn man denn irgendein Ziel hat oder das Binary an sich hat, dann kann man halt either Pro benutzen oder jetzt weiß ich nicht, wie man es genau ausspricht. Ich sag da mal Red Air 2 zu. Ist halt ein Open Source Framework für Disassembling. Ist ein sehr schönes Tool, sehr umfassend, kann sehr viel, wenn man weiß wie. Also es ist sehr komplex, hat auch einen schwierigen, ist es schwierig zu erlernen, aber es geht halt auch. Oder halt Object Dump, die übliche. Für UART selbst benutze ich häufig Screen, das wissen nicht so viele Leute, dass man auch mit Screen UART machen kann. Wenn ich Binaries emulieren will, dann benutze ich immer QEMU. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie man das analysiert, hier ist eine Webseite von mir, wo ich beschrieben habe, wie ich von der Alice-Box den Standardalgorithmus rausgefunden habe. Es ist auch auf Deutsch, alles gut und wirklich habe ich mir versucht, Mühe zu geben, dass man auch als Laie da ein bisschen was versteht. Also könnt ihr hier mal später gegebenenfalls mal reinschauen. Genau, AliceBox 1421, das ist so eins, was ich rausgefunden habe, hat man gerade gesehen, der ausgelötete ROM-Chip, weil die Möglichkeit, über den UART auszulesen, mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war. Ja, das übliche Problem, man sollte auch mal ein bisschen mehr googeln, aber genau, habe ich halt mit Heißluft ausgelötet, dann mit einem Shiner-Programmer ausgelesen, dann mir das angeschaut, Strings gefunden, sah ein bisschen komisch aus, aber die Endianess war falsch rum. Nachdem ich die gedreht habe, weil MIPS immer 32-Bit Instruktionen verwendet, in dem Fall zumindest, und durch das Drehen ging es dann mit Binwalk LZMA-Blöcke erkannt, die obfuscated waren. Das hat wieder mal super funktioniert. Ein ähnliches System gab es nämlich schon mal und es war eine Easybox. Wie auch immer. Und auf jeden Fall konnte ich das herausfinden, wie das funktioniert. Leider auch wieder händisch, um dann herauszufinden, dass die Easybox ja diesen Algorithmus verwendet hat. Wieder mal googeln wäre super gewesen. Genau. Speicher wiederhergestellt, nach dem String SSID gesucht und da in der Nähe dann diesen Algorithmus gefunden. Das ist der Algorithmus wie die AliceBox 1421, für die es übrigens noch keinen Patch gibt, ihr WPA-Passwort generiert. Und ich glaube, die hat auch WPS-PIN, aber da habe ich noch nicht groß nachgeguckt. Wie man hier auch wieder schaut, ähnelt doch ein bisschen dem Easybox-Algorithmus. Das ist wahrscheinlich liegt daran, dass es halt auch eine Acadian-Box ist. Super. Genau, jetzt möchte ich meinen Vortrag an sich abschließen. Und zwar wollte ich noch ein paar alternative Angriffe zumindest theoretisch besprechen. Es gibt Cross-Site Request Forgery, das ist in dem Fall interessant, weil die meisten Leute denken, mein Router ist ja im LAN, da ist er ja sicher, aber jetzt nimmt man halt den Browser eines Nutzers und verwendet ihn in deinen Companion in dem Fall. Und zwar ruft man irgendeine bösartige Webseite auf, dort ist ein Image-Tag drauf, von einer Webseite, beziehungsweise dieser Image-Tag zeigt auf eine API-Funktion eines internen Routers, der gegebenenfalls ein Standardpasswort hat, welches man dann verwendet. Und dann ruft man die API-Funktion auf, um die Konfiguration zu ändern. Zum Beispiel den DNS, häufig verwendet, um halt Opfer zu fangen. Dies ist auch kombinierbar mit dem Funnel-of-Pieces-Attack, weil Daten kann man ja injecten in dem Moment, also kann man auch selber den Request stellen und gegebenenfalls den User aus seinem eigenen WLAN aussperren. Eine Frage?
Ja, ich hätte eine Frage zu dem CSRF. Mhm. Weißt du, welche Hersteller davon betroffen sind? Also das könnte man ja einfach fixen mit einem Token, aber...
Ich glaube, heute auf Heise Security kam von Netgear so ein Fall, wo 11.000 Router schon wieder darüber aufgenommen wurden, weil wenn man an die API-Funktion beziehungsweise an den Router auf eine bestimmte URL, ich glaube, bis zu dreimal einen Request, also drei Image-Tags wären zum Beispiel so ein Fall, hinschickt, dann schaltet sich der Passwortschutz ab. Wäre zum Beispiel so ein Fall. Und in dem Moment könnte man halt einen vierten Request machen, der auf irgendeine API-Funktion zeigt. Also ja, also man sollte sich nicht so sicher sein. Also Sicherheitslücken gibt es halt an jeder Ecke und da kann man gegebenenfalls auch böse Überraschungen erleben. Ja, nur der Vollständigkeit halber gibt es halt auch Wi-Fi-Fischer. Das ist halt ein Programm, welches ein Rogue-AP aufspannt, wo sich dann Clients hinverbinden, die denken, oh, das ist ja mein WLAN. Und dann öffnet sich halt, egal welche Webseite sie aufrufen, eine Phishing-Webseite, die sagt, ja, um weiter surfen zu können, gib mal hier dein WPA-Passwort ein. Also ja, ganz toll. Ist halt ein aktiver Angriff. Ich stehe nicht so auf aktive Angriffe. Ja, genau. Zusammenfassend zu sagen, WPA2 CCMP verwenden oder Enterprise, weil mit Enterprise habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Standardpasswort des Routers und auch das WPA-Passwort natürlich ändern und ganz wichtig, WPS abschalten, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt oder einen anderen Router kaufen. Genau. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Da hinten ist eine Frage. Kann man jemand das Mikro? Oh, einmal quer durch. Lag gut in der Zeit.
Hallo?
Ja, war, glaube ich, schon an.
Waren? Okay. Ja. Kann man erkennen, ob ein Router TKIP hat oder CCMP?
Ja, das senden die im Allgemeinen mit. Wenn du Aircrack benutzt oder beziehungsweise Airmon mit Aerodump, die zeigen dir das im Allgemeinen an. Die zeigen dir auch an, ob WPA Enterprise verwendet wird. Dann steht da WPA MGMT, glaube ich, wenn ich mich richte. Also man kann es erkennen, weil die ihre Informationen mitschicken. Aber manche oder viele der Router sind unterstützen beide Protokolle. Das heißt, wenn sich ein Client explizit mit TKIP verbindet, kann es passieren, dass du so eine Art Downgrade-Attack machst. Ja, also es ist halt auch wichtig, dass der Client dann auch wirklich CCMP macht. Also man kann es ja manchmal auswählen als Client. Genau. Gibt es sonst noch Fragen?
Du hast drei WPS-Varianten erwähnt. Ja? Sind die alle gleichzeitig aktiv oder sucht man sich einen davon aus?
Ich habe noch nicht gesehen, dass alle drei auf einem System aktiv sind, beziehungsweise ich habe nur gesehen, dass es bisher nur eine Variante davon gab. Also entweder WPS-Pin oder Push-Button. NFC ist halt primär so ein Drucker-Peripheriegeräte-Ding. Ja, sonst noch Fragen? Ansonsten, ich bin auch noch da. Wenn es sonst noch Fragen gibt, die man vielleicht offline klären sollte. Nicht? Alles gut? Da hinten.
So, dann auch noch mal von mir herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich denke, wir können jetzt alle losgehen und Router aufmachen unterwegs.
202C.
Nur die eigenen.
Genau, Disclaimer, nur eure eigenen.
Ja, damit sind wir durch. Ihr seid herzlich noch eingeladen, auf ein Getränk noch hier zu bleiben. Oder eben noch weiter, vielleicht unabhängig vom Stream und dem Recording zu diskutieren. Und ja, nochmal herzlichen Dank an dich, Waka. Es war ein sehr schöner Abend.
Dankeschön.